Die Lesung ist heute aus Kolosser, Kapitel 3, Vers 12 bis zum Kapitel 4, Vers 1. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat. Genau wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, und seid dankbar. Lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn fröhlich in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid den Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herren gehorsam in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für den Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird bekommen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gebt den Knechten, was recht ist und ihnen zusteht. Ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir wollen es nun hören in der Zuversicht, dass es für immer besteht und dass es uns ewiges Leben schenkt. In Jesu Namen. Amen. Ja, heute geht es weiter in unserer Reihe zum Kolosserbrief. Gerade haben wir schon die Lesung gehört. Allerdings sollte ich vielleicht gleich dazu sagen, dass wir heute nur bis Vers 17, also uns nur diesen Abschnitt bis Vers 17 anschauen. Aus verschiedenen Gründen haben wir heute einfach zu wenig Zeit, um dem ganzen Text Gerechtigkeit zu geben, gerecht zu werden. Und das Thema, wie ihr schon seht, heißt Leben als Auserwählte Gottes. Der Titel kommt direkt aus Vers 12, wo Paulus die Christen in Kolosse anspricht als die Auserwählten Gottes, als die Geliebten, als die Heiligen und Geliebten. Dieselbe Bezeichnung gilt nicht nur für die Christen damals, sondern sie gilt auch heute. Und das hängt damit zusammen, dass Glaube ein Geschenk Gottes ist. Und an diesem Geschenk erkennen wir, dass Menschen von Gott auserwählt sind. Mit dem spannenden Thema Erwählung könnte man sicherlich viel, viel Zeit verbringen und viele Leute tun das auch. Aber das ist nicht das Thema des Bibeltextes heute, das ist nur die Voraussetzung. Sondern heute geht es um das neue Leben als Auserwählte Gottes. Wie wir letzte Woche gesehen haben, ist Gott dabei, einen neuen Menschen zu schaffen. Gemeint ist damit nicht nur die Erneuerung von einzelnen Menschen, sondern eine ganz neue Menschheit in Christus, die einen Anfang in der Gemeinde nimmt. Sie hat mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus begonnen. Er ist der erste und oberste neue Mensch. Aber alle, die zu ihm gehören, die Gemeinde, hat an seinem neuen Leben teil. Wie sieht dieses neue Leben aus? Naja, im Idealfall könnte man sagen, naja, so wie in der Gemeinde. Aber wie wir letzte Woche schon gesehen haben, ist in jedem Einzelnen und auch in der Gemeinde als Ganzes dieser Erneuerungsprozess im Gange. Also sprich, man wird nicht immer in aller Klarheit sehen, wie diese neue Menschheit aussieht. Keiner von uns ist schon dort angekommen, wo er wie Jesus ist. Und das ist ja das Ziel, für die, die Jesus nachfolgen, zu werden wie Jesus. Das ist unser Ziel. Letzte Woche haben wir deshalb von den Dingen gelesen, die wir ablegen müssen. Wie alte Kleider, weil sie nicht mit dem Ziel vereinbar sind. In Vers 8 ist die Rede von Zorn und Grimm, Bosheit, Verleumdung und unanständiger Rede. Das sind die Dinge, die zum alten Menschen gehören. Sie vergiften menschliche Gemeinschaft und deshalb gehören sie nicht zum neuen Menschheit, zum neuen Menschsein und damit auch nicht zur Gemeinde. Deshalb sollen wir sie ablegen und anziehen sollen wir dafür die Dinge, die Gemeinschaft und Verbundenheit in Christus fördern. Kurzum, das neue Menschsein soll geprägt sein von der neuen Beziehung mit Gott, die Jesus möglich gemacht hat. Und sie soll sich auch orientieren an der Art, wie Jesus seine Beziehung gestaltet. Das arbeitet Paulus hier aus. Welche neuen Kleider wir nun als Auserwählte anziehen sollen, das sehen wir hier im Abschnitt vor uns. Und wir finden hier zuerst drei Lagen frische Kleider, könnte man sagen. Oder vielleicht ist es besser, wenn man es mit einer Zwiebel vergleicht. Die haben ja auch verschiedene Schichten. Und das gefällt mir besser, weil bei einer Zwiebel alles zusammengehört. Und das ist bei einem neuen Menschen und seinen Kleidern eben nicht so. Also drei Schichten, das ist unser erster Punkt. Und der erste Punkt von diesen drei Schichten ist der Umgang miteinander. Vers 12 sagt uns ja, dass Christen sich bestimmte Verhaltensweisen anziehen sollen. Und hier heißt es, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das gute Werte sind. Und mit diesen fünf Merkmalen reden wir sozusagen von der äußeren Schicht des Christseins, also dem, was für andere wahrnehmbar ist. Wenn man mit jemandem in Kontakt kommt, der sich zu Jesus zugehörig bekennt, der wird oder sollte diese fünf Merkmale zeigen in seinem Verhalten mit anderen und vor allem in seinem Verhalten in der Gemeinde. Wenn wir von der äußeren Schicht reden, dann ist auch klar, es geht hier nicht um den Kern. Also das gute Verhalten, von dem hier die Rede ist, macht noch keinen Christen. Sondern es ist das, was das Christsein bewirkt. Und was darunter ist, das muss man erst noch sehen. Wenn man sich diese Dinge anschaut, dann merkt man, glaube ich, auch, dass sich die Leute heutzutage, glaube ich, immer mehr beklagen, dass diese Dinge in unserer Gesellschaft verloren gegangen sind. Der gute Umgang miteinander ist nicht mehr so da. Empörung und auch Verleumdung haben den guten Ton miteinander verdrängt. Und daran sehen wir auch ein gewisses Abgleiten in Vers 8 Verhalten. Aber dabei müssen wir uns in Erinnerung halten, dass das nur das äußere Symptom ist von etwas, was in tieferen Schichten vonstatten geht. Ja, die Ursache für dieses Verhalten, für diese auch Spannung in der Gesellschaft, liegen tiefer und nicht nur an der Oberfläche. Manchmal versuchen wir, dieses Verhalten anzutrainieren. Und leider sieht man, dass auch in christlichen Familien bei uns, dass Kinder auf äußeres Verhalten getrimmt werden. Nicht, dass das an sich schlecht ist, aber dass dabei nicht die innere Erneuerung durch das Evangelium wirklich im Fokus steht, so wie es sein sollte. Gutes Verhalten ist gut, aber es macht noch keinen Christen. Gutes Verhalten macht vielleicht das Familienleben besser und den Umgang miteinander, aber noch lange keinen jungen Menschen zum gläubigen Menschen. Diese innere Erneuerung, die ist das Zentrale und die wird hier in Vers 12 mit diesen, an diesen fünf genannten Merkmalen erkenntlich werden. Die Liste erhebt, denke ich, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Aber man könnte es vielleicht als christliches Einmaleins der Umgangsformen bezeichnen. Und das sind die Dinge, die wir in der Gemeinschaft, in der Gemeinde hier pflegen und einüben wollen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Daran werden Besucher in unserer Gemeinde merken, dass hier ein anderer Wind weht als draußen in der Welt. Und wenn Sie oder wenn du heute als Gast hier bist und davon etwas verspürst, dann möchte ich darauf hinweisen, dass das nicht wir sind, sondern dass es Gott ist, der diese Erneuerung bewirkt. Oder wenn du sagst, davon spüre ich ehrlich gesagt gar nichts, dann schiebst du es hoffentlich nicht auf Gott, sondern dann siehst du einfach daran, dass wir gemeinsam auf dem Weg der Erneuerung sind. Wir wollen nicht so tun, als seien wir schon vollkommen, sondern wir sind auf dem Weg. Und manchmal gelingt uns das besser und manchmal nicht so. Für mich als Pastor muss ich sagen, ich spüre das schon. Und gerade in den letzten Monaten ist mir bei so vielen Leuten einfach viel Veränderung bewusst geworden, auch in mir selbst muss ich sagen, dass ich mich einfach vor Gott freue, dass ich sehen darf, dass Gott hier was Neues erschafft, eine neue Menschheit. Und dass ich sogar Teil davon sein darf, das ist ein Riesenprivileg. Und ich hoffe, euch geht das auch so, dass ihr was spürt und sagt, danke Gott. Denn es ist was Besonderes. 5 äußere Merkmale also, und an ihnen wird eine bestimmte innere Einstellung deutlich. Und die finden wir in Vers 13. Dort heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit oder eine Klage, könnte man auch sagen, gegen einen anderen hat, so wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also jetzt geht es um die Einstellung zueinander. Ertragen und Vergebung und Vergeben, das ist die Einstellung, die unter diesen 5 Merkmalen als nächste Schicht der Zwiebel liegt. Was im Kern ist, dazu kommen wir gleich. Unter der äußeren Ebene der Umgangsformen fordert Paulus Christen also dazu auf, dass man einander erträgt und sich gegenseitig vergibt, mit wilder Entschlossenheit, könnte man sagen, ohne Kompromisse. Und das hört sich vielleicht erstmal nicht sehr attraktiv an, dieses Ertragen und Vergeben. Aber es ist wenigstens ehrlich. Ich denke, diese Einstellung ist unheimlich wichtig, damit wir nicht so tun müssen, als ob wir was anderes wären, als wir sind. Nicht nur wir brauchen Leute, die uns ertragen können, das Recht fordern wir manchmal ein, sondern die anderen brauchen es auch. Und hier ist der Aufruf, dass man andere erträgt und ihnen vergibt. Wir alle wollen uns angenommen wissen. Gerade als Christen kennen wir ja unsere Schuld. Und wir brauchen auch gegenseitige Unterstützung, weil wir uns ja alle im Clinch mit dem alten Menschen in uns befinden. Da braucht man nicht noch den Seitenhieb vom Christen, der so tut, als sei er eine Meile voraus. Wir wollen uns gegenseitig ertragen und vergeben. Wir brauchen das. Und das ist für eine gesunde christliche Gemeinschaft unheimlich wichtig. So wichtig, dass Paulus uns hier noch einmal explizit an dieses wunderbare Vorbild an Vergebung erinnert, das wir in Jesus haben. Genau wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und ich denke, was kann man dazu noch sagen? Wenn man an Jesus erinnert wird, dass er uns vollkommen vergeben hat, dann weiß man, glaube ich, wie unmöglich es ist, dass man anderen Christen nicht vergibt. Wir können nicht Schuld dem anderen nicht vergeben. Gemeinde kann nur funktionieren, so wie Gott sie geplant hat, wenn man sich erträgt und vergibt. Sonst wird die Gemeinschaft unmöglich, die Gott mit Gemeinde im Sinn hat. Und wir müssen einfach so tun, als wären wir was anderes, als wir wirklich sind. Und wir könnten nicht mehr eine vertraute Gemeinschaft sein. Wir könnten nicht mehr ehrlich sein. Gottes Ziel mit uns ist es, dass wir in unserer Gemeinschaft werden wie er selbst. Also wie das vollkommene Einssein von drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei in eins. Das ist das Ziel und Vorbild für unsere Gemeinschaft. Und natürlich muss der dreieinige Gott sich nicht ertragen und gegenseitig vergeben. Er ist ja vollkommen eins und ohne Sünde. In ihm ist keine Finsternis. Aber wir sind noch auf dem Weg dorthin. Und da brauchen wir viel ertragen und vergeben. Damit nichts Trennendes die Gemeinschaft stört. Und ich muss sagen, als sündhafter Mensch, auf dem Weg dorthin, möchte ich nirgendwo lieber sein, als in einer Gemeinschaft, die so zueinander eingestellt ist. Hier darf ich einfach sein, wer ich bin, und du darfst es auch. Und ich hoffe, du kannst das wertschätzen und bist Gott dankbar dafür. Als nächsten Punkt nennt Paulus in Vers 14 die Liebe als Band der Vollkommenheit. Das ist unser nächster Punkt. Sie ist das, was alles zusammenhält, aber diese Liebe ist kein sentimentales Gefühl. Sonst könnte sie kein Band sein, das die Gemeinde zusammenhält. Gefühle kommen und gehen, aber wahre Liebe gründet auf einer Entscheidung. Dass man sich so annimmt, wie Christus uns angenommen hat. Habt ihr das im Lied vorhin gemerkt, zum zweiten Advent? Nehmt euch eins um das andere an. Und das heißt zum Beispiel, dass wir uns in der Gemeinde nicht einfach nur die Freunde aussuchen wollen, die so sind wie ich, bei denen es mir einfach fällt, die zu lieben oder die ich vielleicht auch bewundere, zu denen ich aufschaue. So ein Denken hat nicht die Liebe im Fokus. Und sie erzeugt auch nicht viel Zusammenhalt, sondern eher viele kleine Grüppchen, die homogen sind und die deshalb auch einen Zusammenhalt haben. Aber es schafft noch keine Gemeinde. Die Liebe, die Paulus im Sinn hat, das ist ein starkes Band, das Trennendes überwindet und gar nicht erst zulässt. Und ich hoffe, dass diese Liebe etwas ist, was uns zusammenhält. Ich hoffe, du kannst diese Liebe sehen. Ich kann sie spüren. Ich hoffe, du kannst sie auch spüren. Denn das ist der Zusammenhalt. Und wenn wir das mit dem Bild von den Zwiebeln veranschaulichen wollen, dann kann man sie vielleicht mit dem Netz vergleichen. Dass die Zwiebeln zusammenhält und verhindert, dass sich alle verselbstständigen. Ja? Was daran nicht deutlich wird, ist, dass die Gemeinde diese Bande selbst stärken kann. Das können Zwiebeln mit ihrem Netz nicht machen. Aber ich denke, hoffentlich wird daran trotzdem klar, wie eine bewusste Entscheidung zur Liebe eine starke Gemeinschaft schafft. Ja, also hast du diese Entscheidung getroffen? Und zwar nicht nur mit den Leuten, wo es dir einfach fällt, die, zu denen du dich ganz automatisch, zu denen du dich hinorientierst, ganz automatisch, sondern dass du dir auch überlegst, okay, mit wem habe ich denn gerade wenig Kontakt in der Gemeinde? Warum ist das so? Mit wem habe ich noch wenig, was mich mit ihm verbindet? Und dann können wir praktisch diese Bande stärken, indem wir auf diese Person zugehen, mit denen wir natürlich eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Ja, vielleicht gibt es Kontakte hier in der Gemeinde, die du versuchst zu vermeiden. Aber wenn man damit nicht umgeht, dann schafft das Bruchstellen, ja, Schwachstellen in diesem Zusammenhalt. Und daran müssen wir arbeiten. Was sich hier vor unseren Augen entfaltet, ist Gottes Plan für Gemeinde. Und das Ziel dieses Plans ist vollkommene Liebe. Das ist Gottes Ziel, dass wir so werden wie er. Ja, und ich denke, daran merken wir, dass Gemeinde auch in der Hinsicht oft mehr und manchmal auch weniger vollkommen widerspiegelt wie Gott ist. Das ist ein Riesenanspruch. Wir haben noch einen Riesenweg vor uns. Und auch wenn das ganze Denken über die Liebe und vollkommene Liebe jetzt nicht unbedingt neu für euch ist und für mich, dann hoffe ich, dass es euch gut tut, wenn wir uns einfach diese Dinge von Neuem nochmal in Erinnerung rufen und sie für uns annehmen und uns fragen, okay, wo muss ich dieses Band stärken? Was kann ich da tun? Auf wen muss ich zugehen? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich geschummelt habe, denn das Band der Vollkommenheit ist gar nicht der innere Kern. Ja? Wir haben bis jetzt nur die äußeren zwei Schichten gesehen, wie die aussehen. Ja, und dann haben wir noch gesehen, was die Zwiebel als Ganzes zusammen hält, das Netz. Und Paulus kommt jetzt als Nächstes auf den Kern zu sprechen. Aber er beschreibt den Kern interessanterweise nicht für sich selbst. Also der Kern, das ist unser Herz. Das, was unser Innerstes antreibt, unser Motor, wenn man so will. Sondern Paulus beschreibt die Kräfte oder auch die Grundsätze oder Prinzipien, die dort am Wirken sein sollen und am Wirken sind. Ja, also es geht jetzt um drei Grundsätze. Und der erste lautet, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Das sehen wir in Vers 15, dort heißt es, der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und seid dankbar. Die Vorstellung hinter diesem Wort regieren, das soll ich vielleicht kurz vorausschicken, ist, dass der Friede als eine Art Schiedsrichter funktioniert. Also in jedem Herzen der Gemeinde soll der Friede Gottes die Entscheidung kontrollieren. Und hier heißt es, dass wir zu diesem Frieden in einem Leib berufen sind. Das Betonung auf einem Leib. Sprich, wenn der Friede Gottes in unseren Herzen regiert und unsere Entscheidung kontrolliert, dann wird der Friede Gottes auch in der Gemeinde regieren. Und umgekehrt werden wir sehen, wenn Uneinigkeit oder Ellbogen oder passiv-aggressive oder negative Verhaltensweisen ganz allgemein in einer Gemeinde herrschen, dann sagt das zuerst was über die Herzen aus. Ja, und dann kann man lange an den Symptomen arbeiten, aber letztlich muss man sich das Herz anschauen. Und vielleicht kennt ihr das, dass man da gerade, wenn man im Stress ist, besonders anfällig dafür ist, ja, dass man diesen Frieden nicht in sich spürt und dann auch andere das zu spüren bekommen. Und ich glaube, gerade dann wird das Ertragen und Vergeben besonders wichtig, dass man sich da den Zusammenhalt nicht auf, also dass man da den Zusammenhalt weiter bewahrt. Was ist mit dem Frieden gemeint? Ist damit die Versöhnung gemeint, die Jesus am Kreuz für uns gewonnen hat und die als Tatsache bestehen bleibt, auch wenn wir sie vielleicht nicht immer empfinden? Oder ist er eine persönliche Erfahrung, die man auch fühlt? Wenn man sich den Text anschaut, dann gibt es Ansätze für beides. Einerseits sind wir zu diesem Frieden berufen. Ja, und das Wort für berufen ist das gleiche wie weiter oben für auserwählt. Ja, also da kommt man schon ans Evangelium hin und an diesen Frieden, der objektiv als Tatsache einfach da ist. Aber gleichzeitig, wenn wir uns jetzt den nächsten Teil in diesem Vers anschauen, dann wird dieser Friede auch hier und dann an anderer Stelle mit Dankbarkeit verknüpft. Ja, ihr seht dort, dass Paulus hier nachschiebt, und seid dankbar. Und da ist eine Verbindung da, die man in Philipper Kapitel 4, 6 und 7 besonders gut sieht. Und mit diesem Vers habe ich letzte Woche meine eigenen Erfahrungen machen dürfen. Ich lese ihn euch ganz kurz vor. Das ist nur eine Seite rüber. Dort heißt es, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Also Gebet und Danksagung führen zu Frieden, dass der Friede uns bewahrt. Wie ihr vielleicht wisst, hat unser Familienleben in den letzten Wochen so seine Herausforderungen gehabt. Jude musste kurzfristig nach Australien, weil ihre Mutter schwer erkrankt ist. Und ich muss ehrlich sagen, an einem Punkt letzte Woche, da fühlte ich mich mit dieser ganzen Situation einfach völlig überfordert. Und ich will das nicht ermutigen, aber ich gebe zu, ich habe mich bei Gott beklagt. Und ich habe zu ihm gesagt, Gott, hier in Philippe, da versprichst du deinen Frieden, wenn ich dir meine Anliegen im Gebet hinlege. Aber von diesem Frieden spüre ich gerade überhaupt nichts. Aber dann ist mir das Entscheidende eingefallen. Nämlich dort heißt es, mit Danksagung. Und als mir das bewusst wurde, habe ich angefangen, Gott Dank zu sagen. Für die vielen guten Dinge in meinem Leben, so wie er es einfach verdient hat. Er beschenkt uns ja ständig, auch wenn er manchmal auch etwas nimmt. Die Gemeinschaft in der Familie im Moment. Und ich habe ihm einfach gedankt und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und auf einmal war der Friede da. Und ich glaube, das ist die Verbindung zwischen dem Frieden, der objektiv da ist, und dem Frieden, den man empfindet. Dass man diesen Frieden in Dankbarkeit umsetzt und von dieser Dankbarkeit dann auch Frieden spürt. Ja, Dankbarkeit ist eine ganz kraftvolle Art, wie wir Gottes Frieden in unseren Herzen regieren lassen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus hier in Kolosser das Gleiche meint wie in Philippa und gerade deshalb die Dankbarkeit hier so sehr betont. Danksagung spielt übrigens auch im nächsten Grundsatz eine bedeutende Rolle und dieser nächste Punkt heißt aus Vers 16, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Also hier heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Dahinter ist ein Imperativ und das heißt, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Lesen wir uns den Vers einfach nochmal durch. Das ist so ein typischer 3,16er Vers. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, wenn man die Bibel durchschlägt, dann findet man ständig Verse in Kapitel 3, Vers 16, in ganz vielen Büchern, über die man ganze Predigtreihen halten könnte. Und das hier ist so einer. Also lesen wir nochmal. Dort heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn fröhlich oder wörtlich dankbar in eurem Herzen. Paulus greift hier, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, greift hier fast exakt dieselben Worte auf, die er in Kapitel 1 für seinen eigenen Dienst verwendet hat. Und ich habe die Parallelen ganz kurz hier in einer Tabelle zusammengefasst. Ich hoffe, die funktioniert. Haben wir als nächstes eine Tabelle? Kann man das lesen? Genau. Also ihr seht, der eigene Dienst in Kolosse 1, Christus verkünden wir in der Gemeinde. Lasst das Wort Christi unter euch wohnen. Wir ermahnen und lehren alle Menschen. Lehrt und ermahnt einander. In aller Weisheit. Reichtum. Das ist im Vers davor, in Vers 27, reichlich. Und dann unten ist wieder von Vollkommenheit die Rede, Vollkommenheit in Christus. Und hier sehen wir, glaube ich, dass diese Liebe, dass diese Vollkommenheit in der Liebe zu finden ist. Lass mich das kurz zusammenfassen, was wir aus diesem Vergleich mitnehmen können. Also zuerst geht Paulus hier davon aus, offensichtlich, dass sein Dienst als Apostel eine Fortsetzung hat innerhalb der Gemeinde. Dass nicht er der Mann vorne ist, der verkündigt, der lehrt und ermahnt, sondern die ganze Gemeinde hat hier eine Rolle. Die Betonung ist auf einander. Und das heißt, jeder Christ ist aufgerufen, anderen mit dem Evangelium zu dienen. Ja, das ist deine Aufgabe, dass du anderen mit dem Evangelium dienst. Und hier steht dann weiter, das soll in aller Weisheit geschehen. Ja, damit stellt sich vielleicht für jeden von uns die Frage, ja, wie kann ich denn diese Weisheit gewinnen? Also ich weiß für mich, dass ich noch nicht dort bin, aber ich denke, die Frage für uns ist dann, wie kann ich wachsen in aller Weisheit, damit ich anderen besser mit dem Evangelium dienen kann. Und ich hoffe, dass Gottes Wort hier einen Hunger in uns allen weckt, dass wir anderen mit mehr Weisheit dienen können. Manchmal geht es auch schief, wenn man sich so versucht, gegenseitig zu dienen. Und deshalb heißt es, dass wir Weisheit erarbeiten. Das heißt einerseits, dass wir lernen, wie Menschen untereinander ticken, aber es heißt vor allem, dass man die Weisheit Gottes sich verinnerlicht, indem man die Bibel besser und besser kennenlernt in ihren Zusammenhängen. Und das ist, glaube ich, der Anspruch hier. Vielleicht noch eine Sache, eine besondere Rolle spielen in dieser Hinsicht natürlich auch die Ältesten in der Gemeinde. Ja, die heißen ja deshalb, sind ja deshalb Älteste, weil sie gerade in Weisheit ein Stück voraus sind. Und an denen sollten wir uns orientieren. Von ihnen können wir was lernen. Als nächstes das Wort reichlich. Reichlich bedeutet, dass es nirgendwo am Wort Christi mangeln soll. Aber wiederum geht das nur, wenn jeder Einzelne mit dem Evangelium dient. Und ich denke, was wir da erkennen, ist die große Kraft, die Paulus im Evangelium erkennt. Wenn wir es hören, dann werden unsere Herzen von Neuem von Liebe erfüllt. Das macht der Geist. Und damit wird auch das Band der Liebe in unserer Gemeinde gestärkt, wenn wir uns gegenseitig mit dem Evangelium ermutigen. Ich hoffe wirklich, dass dieses Lehren und Ermahnen nicht nur die Aufgabe einiger weniger in unserer Gemeinde ist, sondern dass wir das wirklich für uns annehmen und dass alle Gemeindemitglieder da mit dran teilhaben, dass wir uns gegenseitig stärken. Wir kratzen hier mal wieder nur die Oberfläche, da steckt so viel drin in diesem Vers, aber vielleicht habt ihr auch gemerkt, über die offensichtliche Sache haben wir hier noch gar nicht gesprochen, nämlich die Betonung auf das gemeinsame Singen. Anscheinend spielt das gemeinsame Singen in Paulus' Denken für die Gemeinde eine ganz besondere Rolle. Und zwar eine Rolle dabei, dass wir einander lehren und ermahnen. Seht ihr das? Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Also Singen ist nicht das, was man manchmal im Kopf hat, dass man vertikal singt, ja, zu Gott. Sondern wir singen, um einander damit zu dienen. Ganz wichtiger Punkt. Denn das bedeutet, wenn wir singen, dann ist es unheimlich wichtig, dass man sich gegenseitig hören kann. Ja, das soll kein Rockkonzert sein. Es ist wichtig, dass man nicht alle im Dunkeln stehen. Man soll sich ja sehen. Und es ist wichtig, dass nicht die Band vorne im Scheinwerferlicht steht, das wäre unseren Musikern sowieso unheimlich peinlich, sondern dass die Gemeinde im Zentrum steht, beziehungsweise Jesus in der Gemeinde. Ja, wir können uns mit Singen gegenseitig ermutigen und erbauen, lehren und ermahnen. Und das geht auch, wenn mal nicht jeder Ton sitzt. Ich gucke jetzt niemanden an hier. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, zu mehr reicht uns die Zeit nicht. Aber wenn euch das mehr interessiert, dann kommt einfach zur Musikkonferenz im Januar. Und auch hier denn dort gibt es nochmal eine vertiefende Sache. Auch hier kommt die Dankbarkeit zum Ausdruck, ja, auch wenn man es nicht wörtlich sieht. Das Wort für fröhlich bedeutet eigentlich Dankbarkeit. Und ich denke, Dankbarkeit in unserem Leben entwickelt einfach eine Kraft, die wir leicht unterschätzen können. Unheimlich wichtig. Dritter Punkt und letzter Punkt, der Name des Herrn Jesus bestimme alles, was ihr tut. Vers 17, das sehen wir in Vers 17 als dritten Grundsatz, nämlich, dass man alles in dem Namen des Herrn Jesus tun soll. Und dann kommt noch einmal das Unvermeidliche hier und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dreimal Dankbarkeit. Der dritte Grundsatz hier betrifft ohne Ausnahme unser ganzes Tun in Wort und Werk. Ja, ich glaube, das ist offensichtlich. Das ist eine ganz allgemeine Aussage. Alles im Namen Jesu bedeutet, dass es nichts geben sollte, das wir nicht im Namen Jesu tun. Wenn man im Namen einer anderen Person handelt, dann tut man es stellvertretend und man tut es mit seiner Autorität. Und hier geht es also um die Anerkenntnis der Tatsache, dass wir alles, was wir tun, stellvertretend für Jesus tun. Ich denke, das kann man leicht vergessen. Also zum Beispiel, wenn man ein Lob bekommt, was sagt man dann? Dann sagt man doch oft, ach, das war doch nichts, war doch selbstverständlich. Das stimmt überhaupt nicht. Dass ein sündhafter Mensch was Gutes tut, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk Gottes und wir sollten es anerkennen. Und deshalb sollen wir im Namen von Jesus tun, unser Handeln tun und unsere Worte an andere richten und das mit Dankbarkeit. Denn in Dankbarkeit kommt dieses Staunen wieder zum Ausdruck, dass ein Sünder wie ich was Gutes wie das gerade eben getan haben sollte. Wow, das muss Gott gewesen sein. Es ist unheimlich wichtig, dass wir nicht uns die Lorbeeren zuschaufeln, sondern dass wir Gott die Ehre geben. Und das funktioniert wieder über die Dankbarkeit. Wir sind heute knapp dran mit der Zeit und deshalb muss ich hier schon Schluss machen. Auch für eine Zusammenfassung reicht es heute nicht mehr. Die will ich jetzt gleich noch in ein Gebet verpacken. Aber ich hoffe, ihr seid angespornt worden, dass wir alle unser Verhalten und unsere Einstellung zu Hause noch einmal im Stillen vor Gott bringen. Denn die Gemeinde, die wächst daran und wird gestärkt und erbaut. Und dass wir auch nochmal nachschauen, mit wem wir dieses Band der Liebe zwischen uns stärken können und sollten. Und dass wir einfach nochmal erkennen, wie wichtig die Dankbarkeit ist. Dafür, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regiert, dafür, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt und dafür, dass all unser Tun im Namen von Jesus geschieht. Lasst uns dafür noch beten. Ja, lieber Vater, ein Stück weit überführst du uns hier mit deinen Worten. Du zeigst uns, wo unsere Einstellung nicht der entspricht, die Paulus hier zeigt oder die du in deinem Wort durch Paulus zeigst, dass wir uns oft auch damit schwer tun, einander zu ertragen und uns gegenseitig zu vergeben. Du kennst unsere Herzen und du hast sie auch in deiner Hand. Bitte schenk uns, dass dein Friede in unseren Herzen regiert. Gib uns die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und lass das alles geschehen, indem das Wort Christi reichlich unter uns wohnt in aller Weisheit. In Jesu Namen. Amen.